This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Die Geschichte der Königinnen und Könige dieser Welt war schon immer besonders brutal. Entweder waren sie gnadenlose Herrscher oder Opfer blutiger Rachefeldzüge. Oft natürlich beides. Dazwischen finden wir, von langsamen Vergiftungen bis zu schnellen Hinrichtungen, die ganze Palette menschlicher Grausamkeiten. In diesem Podcast widmen wir uns den aufsehenerregendsten Fällen royaler True Crimes. Mein Name ist Bernie Meyer und das ist Kill Royal. In der letzten Folge haben wir Martin Luther King Jr. dabei begleitet, wie er vom einfachen Baptistensohn zum Gesicht einer nationalen, vielleicht weltweiten Bewegung aufgestiegen ist. Wie aus ihm der Mann wurde, der sich für die Auflösung rassistischer Gesetzgebung in den Vereinigten Staaten eingesetzt hat und wie ihm das sogar den Friedensnobelpreis einbringt. Aber wer denkt, Martin Luther King Jr.'s Arbeit sei damit vorbei gewesen, der hat noch nicht genug gehört über den unermüdlichen Powerpastor. Achtung, jetzt wird's ein bisschen trocken, denn es geht um eine Thematik, die einen immer wieder abwechselnd verwirrt oder verwundert, zumindest aus deutscher Sicht. Das Wahlrecht in Amerika. Wenn man in den USA wählen will, dann geht man nicht wie bei uns mit seiner Wahlberechtigung ganz simpel am Wahltag ins Wahlbüro.
Bernie, das war jetzt dreimal Wahl hintereinander, da müssen wir zwei abziehen.
Fair enough. Also wenn man in den USA wählt, muss man sich vorher registrieren. Denn es gibt in Amerika kein Einwohnermeldeamt, bei dem man gemeldet ist. Das heißt, die Regierungen in rassistisch geprägten Staaten des amerikanischen Südens haben sich diverse Auflagen ausgedacht, um die Registrierung schwerer zu gestalten. Besonders für marginalisierte Personengruppen, und das trifft in diesem Fall hauptsächlich Persons of Color. So wird die Registrierung zum Beispiel an Steuerklassen gebunden, die POCs oft gar nicht erreichen können, weil sie in entsprechenden Berufen nicht arbeiten dürfen. Oder es werden unlösbare Wissenstests gemacht und Analphabeten ausgeschlossen, was den Behörden eben gerade einfällt, um die Registrierung so schwer wie möglich zu machen. Und damit kommen wir ins schöne Örtchen Selma in Alabama. Bei der Wahl von 1961 sind von 15.000 Schwarzen im Wahlkreis nur 130 zur Wahl registriert.
Wahl, Wahl, Wahl.
Ja, hast ja recht. Auf jeden Fall 130 von 15.000 Berechtigten. Ein verschwindend geringer Anteil. 1963 gründet sich in Selma dann ein Ableger des SNCC, einer Organisation von SchülerInnen und StudentInnen, die sich von MLKs gewaltfreiem Widerstand inspirieren lassen. Die sich aber vor allem auch für die Registrierung schwarzer Wähler stark machen. Das bleibt nicht ohne Folgen. Die Beerdigung eines wichtigen schwarzen Aktivisten wird vom örtlichen Sheriff Clark so gut wie möglich verhindert, indem er die Kirche, in der die Trauerfeier stattfinden soll, umstellen lässt. Trotzdem nehmen mehrere hundert Leute an der Trauerfeier teil und lassen sich nicht einschüchtern. In diesem Sommer wird zudem ein Student von Ku Klux Klan-Anhängern fast tot geprügelt und 32 schwarze Lehrer registrieren sich aus Protest gemeinsam zur Wahl und werden alle von ihren weißen Schulleitungen entlassen. In Selma brodelt es nicht mehr nur. Die weiße Gesellschaft lebt jetzt ihren Rassismus offen aus. Und je mehr man auf Selma mit dem Finger zeigt, desto mehr zeigt Selma seine hässliche, rassistische Fratze. Am 7. Oktober organisiert das SNCC eine Massenregistrierung. 350 Wahlberechtigte kommen, um sich einschreiben zu lassen. Doch der Registrierungsausschuss lässt sich richtig viel Zeit mit jedem Bewerber, sodass am Ende nur ca. 25 Leute das Prozedere beginnen können. Und die meisten von denen werden sogar noch abgelehnt. Draußen in der Sonne stehen die Restlichen an und warten und warten. Unterstützer mit Protestschildern oder jene, die Wartende mit Wasser versorgen wollen, werden vom Sheriff mit Elektroschockern vertrieben.
Sorry, dass ich hier mal so reingrätsche, aber in Georgia wurden erst vor kurzem Wahlgesetze verabschiedet, die fast genauso klingen. Also vor ein paar Wochen. Man darf Wartenden vor Wahllokalen nichts zu essen oder zu trinken geben und man darf sie auch nicht ansprechen. Und das wurde von Republikanern verabschiedet, vermutlich um Wähler abzuschrecken, die nicht sonderlich privilegiert sind.
Ach, ich weiß. Rassistische Politik ist in den USA leider keine rein historische Angelegenheit. Mal geschickter verschleiert, mal offensichtlicher, aber es gibt sie nach wie vor ungebrochen. Wir sind leider noch lange, lange nicht durch mit dem Thema.
Ach, das ist doch scheiße.
Als sich im Juli 64 rund 50 POCs einschreiben wollen, lässt Sheriff Clark sie einfach festnehmen. Das kleine Gericht vor Ort erlässt daraufhin eine Verfügung, nach der sich keine Bürgerrechtsorganisationen versammeln dürfen. Die Arbeit des SCLC und anderer Organisationen ist damit de facto lahmgelegt. Es scheint, als hätte der faschistische Sheriff Clark alles erreicht, was er will. Bis die Protestierer beschließen, jemanden um Hilfe zu bitten. Martin Luther King.
Actually, I was in the military. I was stationed here in 1981, 82, as a soldier. And I actually left Berlin in the end of 82 to go to Schwäbisch Gmünd, if I say that correctly, down near Stuttgart. And then I came back to Berlin in 1987 as a civilian.
But you weren't a pastor then when you were in the
military. No. I was a Berliner then. I was out here enjoying the whole city of Berlin then.
Pastor Frank, der damals noch kein Pastor war, hat's also vielleicht sogar ein bisschen krachen lassen in Berlin. Also zumindest hat's ihm gut hier gefallen. Aber warum ist er da geblieben und nicht wieder nach Amerika gegangen?
Well, actually, what made me stay here in Berlin was God, was my calling.
Gott hat mich gerufen. Deshalb bin ich in Berlin geblieben. Tatsächlich habe ich hier eh schon für die Army gearbeitet. Und als die 1994 abzog, war ich schon in dieser Kirche. Und Gott hat mir befohlen zu bleiben. Also bin ich geblieben und habe hier diese Kirche, mein Amt, weitergeführt. Aber dann mussten wir raus aus dem Gebäude, als das Militär die Stadt verließ. Also sind wir eine Weile durch die Wildnis geirrt, wenn man so will. Wir hatten Kirchen und Gottesdienste in Steglitz oder in Krankenhäusern. Und dann kamen wir wieder zurück in dieses Gebäude.
Also, we went full circle then.
We went full circle. We returned back to where we started from.
Nochmal. Das ist Pastor Frank Williams von der Kirche der PFF. Das steht für Protestant Faith Fellowship. Das ist eine Pfingstgemeinde, die ihre Kirche im Berliner Stadtteil Dahlem hat. Dahlem ist sehr grün und für die meisten Berliner schon JWD, also ganz weit draußen. Anfang Juni hat sich der Covid-Würgegriff um die Stadt ja schon ein bisschen gelockert und wir konnten den Pastor tatsächlich in seiner Kirche persönlich aufsuchen. Pastor Frank kam also in den frühen 80ern mit der US Army nach Berlin und später dann als Zivilist wieder zurück und hat hier den Ruf Gottes empfangen. Und daraufhin die alte Armeekapelle in Dahlem zu einer echten Kirchengemeinschaft ausgebaut und ist zu so etwas wie zum Hirten einer protestantischen schwarzen Community in Berlin geworden. Als ich Pastor Frank frage, wie offen seine Religion für Andersgläubige ist, macht er mir erstmal klar, warum er ein Problem mit dem Begriff Religion hat.
I truly believe that that religion has done a lot of damage. Okay?
Ich glaube, dass Religionen eine Menge Schaden angerichtet haben. Und obwohl ich mich selbst als Christ bezeichne, würde ich nicht sagen, dass ich religiös bin. Christsein ist mein Leben. Es ist auch eine Lebensart. Aber wir haben auch viele Besucher anderer Religionen in unserer Kirche. Und ob du es glaubst oder nicht, viele davon haben ihren Glauben geändert und glauben jetzt an Gottes Wirken hier in dieser Stadt. So gesehen ist Religion nicht wirklich unser Ding. Wir wollen dir die Liebe von Jesus Christus nahebringen.
Love is your thing, basically.
That's it. This key in everything that we do.
Love is the key. Ob er sich daran erinnert, wann er zum ersten Mal von Martin Luther King Jr. gehört hat?
Oh yeah, you know.
Aber natürlich. Als wir klein waren, wurde ständig von Martin Luther King geredet, von seiner Bewegung. Und obwohl ich noch so jung war, haben meine Eltern uns ständig erzählt, was gerade passiert. Sie haben uns auf dem Laufenden gehalten. Es war aufregend, aber es passierten auch sehr traurige Dinge damals. Aber klar, wir waren sehr gut darüber informiert, was Martin Luther King gerade tat. Es gehörte zu meiner Erziehung.
Es hat wieder klein angefangen. Es war eine der üblichen Einsätze der Bürgerrechtsbewegung in einer Stadt in Selmar, wo rassistische Zustände herrschten. In dem Fall war es so, dass die Leute sich dort registrieren lassen wollten und wählen lassen wollten. Das wurde dann wieder mit fadenscheinigen Gründen dann auch verhindert. Martin Luther King war an diesem Tag nicht da, als ein großer Marsch geplant wurde. Das hat dann einer seiner Helfer organisiert. Und zwar sollte das bis zur Stadtgrenze gehen und da gab es dann eine Brücke, die hieß Edmund Pettus Brücke und da wollten sie darüber marschieren. Es war aber ein Gesetz erlassen worden, dass es verboten wäre. Man wollte die rechtlich ausbremsen, mehr oder weniger. Und diese ganze Demonstrationszug, wo auch viele Frauen und viele Kinder dabei waren, kam auf diese Brücke. Man hatte damit gerechnet, dass man dann angehalten wird und dass dann wie üblich, wie es halt vorher auch schon immer war, dass man verhaftet wird und die dann in Gefängniswagen weggebracht werden. Ja, aber das ist etwas ganz anderes wird, hat sich dann schon angedeutet, als die Polizisten dort Gasmasken aufsetzen. Die haben eine kurze Warnung gegeben und dann sind sie auf die Leute los. Es gab berittene Polizisten, es gab Polizisten mit Gasmasken, die dann die ganze Brücke einnebelten. Die Leute wurden zusammengeschlagen, Kinder, Frauen, wie auch immer, sie wurden verfolgt bis in die Innenstadt, wo sie sich dann gerettet haben in eine Kirche. Das Ganze war einfach ein riesiges Gemetzel. Und das hat wieder für große Aufmerksamkeit natürlich gesorgt, dass so etwas noch möglich war in einer Stadt in Amerika.
Aber dabei kann es ja nicht geblieben sein, oder?
Da war die Empörung natürlich auch wieder sehr groß. Und Martin Luther King ist dann wieder zurückgekommen nach Selma. Er war kurze Zeit weg in Atlanta. Und wollte dann als Reaktion darauf eine zweite Demonstration anführen. Und zwar hat er vorher einen Aufruf an alle Geistlichen in Amerika geschickt, dass sie sich daran beteiligen sollen. Und so sind von allen Religionsgemeinschaften, ob Orthodoxe, Juden, was auch immer, sind da hingekommen und haben sich diesem Zug angeschlossen. Und dieser Zug, der ging dann wieder auf die Edmund-Pettus-Brücke. Und da war die Frage, was passiert jetzt? Sie standen dann wieder einem Cordon von Polizisten gegenüber. Und Martin Luther King hat nicht recht gewusst, wie er da reagieren soll, ob er es darauf ankommen lassen soll. Und letztendlich hat er sich erstmal hingekniet, das haben dann alle hinter ihm auch gemacht. Als er wieder hochging, haben sich die Polizisten geteilt, so wie das Rote Meer vor den Israeliten. Aber er ist nicht weitergegangen, sondern umgekehrt, weil er wusste, dass diese gesetzliche Bestimmung noch besteht und er wollte nicht riskieren, dass nochmal so ein Blutbad sich ereignet. Und Gott sei Dank war es dann so, dass dann kurze Zeit später dann auch die rechtliche Erlaubnis für einen Demonstrationszug bis nach Montgomery, von Selma bis nach Montgomery, gestattet wurde. Und dann kam es zu diesem legendären Zug, der sich über 4 Tage hinwegzog, von Selma bis nach Montgomery. Und das ist wirklich ein großes Ereignis, das kann man sich rückwärts auf YouTube anschauen. begleitet von Polizisten, von Polizei, von Soldaten, von der Nationalgarde sind die überwacht worden und sind dann marschiert 4 Tage lang bis nach Montgomery, bis zur großen Abschiedsveranstaltung.
Der große Marsch von Selma nach Montgomery. 5 Tage und 4 Nächte. 86 Kilometer und dann die große Abschlusssause mit Stars wie Harry Belafonte, Tony Bennett, Nina Simone oder Sammy Davis Jr. Der Marsch beeindruckt letztlich auch Präsident Johnson so sehr, dass er den sogenannten Voting Rights Act auf den Weg bringt, der dafür sorgt, dass die diskriminierten Wahltests und ähnliche Schikanen verboten werden. Aber, wie wir bereits mehrmals gesehen haben, ein Gesetz erlassen ist einfach. Ob sich dann alle dran halten, ist eine ganz andere Sache. Und wie befürchtet, die Südstaaten wollen sich einfach nicht von Washington vorschreiben lassen, wen sie zu diskriminieren haben und wen nicht. Die rassistische Grundhaltung ist da, man könnte sagen, verinnerlicht. Und noch von anderer Seite bekommt Martin Luther King Gegenwind. Es sind längst nicht mehr alle von seiner radikalen Friedlichkeit überzeugt. Neue Ideen, wie die der Black Panther, finden Anklang, vor allem in Großstädten. Malcolm X wird Anführer dieser neuen Bewegung und so etwas wie die Antithese zu Martin Luther King. Er glaubt, dass der gewaltlose Widerstand eines MLK auch nur wieder Anbiederung an die weiße Mehrheitsgesellschaft ist. Die Standpunkte der beiden Anführer scheinen zunächst unvereinbar. Erst später werden sie miteinander sprechen. Aber im Moment ist King Vertreter der POCs aus dem Süden und Malcolm X der Leader des Nordens. Aber damit hört der Ärger nicht auf. ...1966 ist der Vietnamkrieg in vollem Gange und King spricht sich entschieden dagegen aus. Selbst als viele noch nicht sicher sind, ob sie gegen oder für den Krieg sind. Das kostet King einiges an Sympathien, aber das ist ihm egal. Er kann als Pazifist per se keinen Krieg gutheißen und auch keinen, in dem Milliarden verpulvert werden, die man eigentlich für so viel bessere Dinge einsetzen könnte. Das ist seine Haltung und das bleibt sie auch. Das verschreckt nicht nur eine ganze Menge möglicher Unterstützer und Sponsoren, sondern sorgt auch noch für einen anderen großen Nachteil. King wird zur Persona non grata im Weißen Haus. Nicht nur Präsident Johnson hat jetzt keine Lust mehr, King zu empfangen, sondern FBI-Chef Edgar J. Hoover, der King eh hart auf dem Kieker hat, verschärft nochmal seine Maßnahmen gegen den Bürgerrechtler. King setzt sich unterdessen für den Poor People's March ein, ein Protestzug, der vor allem Armut sichtbar machen soll. Wir erinnern uns an MLKs Anfangszeit, als er auf dem Baumwollfeld verstand, dass Armut ebenfalls ein großes strukturelles Problem in Amerika ist. Aber viele seiner Mitstreiter wollen da nicht mitgehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Kurz, es ist ein zermürbender Mehrfrontenkonflikt für King. Für Martin Luther King steht seine Teilnahme am Poor People's March nicht zur Debatte. Vorher muss er aber noch kurz nach Memphis. Memphis, Tennessee. Denn da gibt es ein Müllproblem.
Er war ja gerade stark beschäftigt mit der Vorbereitung dieser Arme-Leute-Bewegung. Also ja, aus allen Teilen des Landes die Armen, wenn man das mal so pauschal sagen kann, dazu bewegen wollte, dass sie diesen Marsch nach Washington Hall machen und dann vor dem Weißen Haus da ihre Zelte und ihre Hütten da aufschlagen. Eigentlich hätte er überhaupt keine Zeit gehabt. Aber es kam wie immer ein Ruf, der ihn erreicht hat. Es waren Müllmänner, die gestreikt haben in Memphis, weil sie schlechter bezahlt wurden als ihre weißen Kollegen. Die Stadtverwaltung hat die Gewerkschaft, die eigentlich ihre Interessen vertreten sollten, nicht anerkannt. Es kam zu Demonstrationen, es kam wie immer zu Gewalttätigkeiten seitens der Polizei. Warum er dann sich bereit erklärt hat, dahin zu kommen, ich weiß es nicht. Er war da jemand, der sich dem einfach nicht entsagen konnte. Und das hat er dann auch gemacht. Er war vorher schon öfter in Memphis gewesen und es war eine gewisse Solidarität mit dieser Stadt dann auch. Und er ist das erste Mal hingekommen, als er dort eine große Rede gemacht hat und hat auch versprochen, noch einmal zu kommen.
Es wäre zynisch, von schlechtem Timing zu sprechen, was den Besuch MLKs in Memphis angeht. Aber es war definitiv kein gutes. Und das liegt nicht am Wetter.
Es war gerade eine Zeit, wo es sehr viel geregnet hat, war ein Tornado war, das Wetter war also sehr schlecht. Er kam wieder unter in diesem Hotel, Lorraine Hotel, wo er immer schon vorher war. Abends sollte er dann eine große Ansprache halten. Hat er dann auch gemacht in der größten Kirche dort. Und das ist eine Ansprache, die sollte man sich wirklich mal anhören, weil man hat wirklich das Gefühl, natürlich ist immer die Gefahr, dass man etwas hineininterpretiert, was man dann später auch weiß, aber jedes Mal denke ich mir, er hat irgendwas gewusst, ja, dass irgendwas passiert. Man sieht seinen Augen auch an. Er redet da ganz allgemein, dass man eben nicht in einem totalitären Staat lebt, dass man das Recht hat, für sein Recht auf die Straße zu gehen, dass man nur einfordert, was in der Verfassung steht, und dann plötzlich kippt diese Sprache, diese Rede um, und dann redet er davon, dass schwierige Tage vor uns liegen, dass er aber keine Angst hat und keiner sollte Angst haben. Und dass er auf, dann kommen wieder diese Worte aus der Bibel, ich war auf den Top of the Mountain, ich habe den Herrn gesehen und so weiter. Dann hebt er wieder total ab, aber man sieht ihm an, dass ihn etwas beunruhigt, seine Augen flackern so. Und auch wenn er jetzt bekennt, dass er keine Angst hat, man merkt irgendwie, etwas beunruhigt ihn. Er ahnt irgendetwas. Vielleicht ist es wirklich eine Projektion, aber jedes Mal, wenn ich das sehe, dann denke ich mir, er hat irgendwas gewusst. Und tatsächlich war es dann auch so.
Weil er ist dann abends auf dem Balkon von seinem Motel.
Das war am nächsten Tag dann, ja.
Am nächsten Tag, also. Und wartet auf jemand, glaube ich, ne? So
war's. Er wartet nur darauf, dass er abgeholt wird, weil sie eingeladen werden von einem Pfarrer. Aber vielleicht sollte man noch vorher sagen, dass die Morddrohungen gegenüber ihm zu dieser Zeit dann immer häufiger wurden. Auch Kopfgeld ausgesetzt war auf ihn. Von wem genau weiß man nicht, wahrscheinlich von weißen Rassisten. Aber diese Hinweise, dass etwas passiert ist, haben sich schon sehr verdichtet. Und das wussten die Leute auch. Ja gut, er hat gesagt, also wenn ich da Angst hätte, dann könnte ich nirgendwo mehr hingehen, und hat es dann einfach hingenommen. Aber irgendwas scheint da in der Luft gelegen zu haben, glaube ich. Er hat den nächsten Tag mit Vorbereitungen für die Demonstration dann verbracht, mit der Organisation, und abends, das war gegen 17 Uhr, ist er dann auf dem Balkon gestanden. Sein Freund Red Abernathy, sein bester Freund, mit dem er ein gemeinsames Zimmer hatte da in diesem Hotel, war noch drin und hat sich da frisch gemacht und hat dann plötzlich diesen Schuss gehört. Und als nächstes schaut er auf den Balkon, der so rundum läuft, so typisch Motels in Amerika, und hat noch, nur noch seine Beine, seine Füße gesehen, ja. Also, da war er schon, ja, so gut wie tot, kann man sagen.
Am 4. April 1968 um 18.01 Uhr wird Martin Luther King Jr. von einem vorbestraften Rassisten vor seinem Hotelzimmer in Memphis erschossen. Der Täter heißt James Earl Ray, Tatwaffe ist ein Gewehr. Ray kommt aus ärmlichen Verhältnissen, der Vater ist ein Conman, ein Trickbetrüger. James Earl Ray geht zur Army und wird gleich nach seiner Entlassung wegen Einbruch verurteilt. Und das bleibt nicht die letzte Verurteilung. Eigentlich ist er seitdem immer auf der Flucht. Irgendwann landet er in Los Angeles, will Barkeeper werden und nimmt auch Tanzstunden. Hauptsächlich spürt er aber eine politische Motivation, fühlt sich repräsentiert von der Präsidentschaftskampagne des Politikers George Wallace, einem rassistischen Hassprediger, wenn man es klar sagen will. Bald darauf taucht er im Süden auf und kauft sich eine Waffe. In Memphis erschießt er Martin Luther King. Als man ihn fasst, legt er auf Anraten seiner Anwälte ein Geständnis ab und wird zu 99 Jahren Haft verurteilt. 3 Tage später widerruft er. Zu einer Wiederaufnahme des Verfahrens kommt es nie. Sich als Opfer und Marionette größerer, sinistrer Machenschaften hinzustellen, gelingt Ray nicht. 1997 besucht ihn Martin Luther Kings Sohn, Dexter King, im Gefängnis und beschuldigt anschließend die damalige Regierung, einen entscheidenden Part in der Ermordung seines Vaters gespielt zu haben. James Earl Ray stirbt am 23. April 1998 im Gefängnis an Nierenversagen. Pastor Williams war 7 Jahre alt, als Martin Luther King erschossen wurde. Haben er und seine Familie das unmittelbar mitbekommen?
Well, everybody heard it. So when the news went out to everyone.
Natürlich. Jeder hat es mitbekommen. Die Nachricht hat sofort alle erreicht. Wir Kinder haben es von unseren Eltern gehört. Und die ganze Zeit lief der Fernseher. Das schwarze Amerika war zutiefst verletzt und traurig und wütend. Alle möglichen Emotionen gingen uns durch den Kopf.
So you remember the exact moment when that news broke to you?
No, I can't actually remember where I was at that time. Seven, I think I was maybe playing on a playground somewhere or playing some football somewhere.
Ich weiß nicht, ob Pastor Frank auch heute noch Football spielt. Auf jeden Fall ist es ihm immer noch ein großes Bedürfnis, über King zu reden und seinen Tod historisch einzuordnen. Ich wollte auch von ihm wissen, was von Kings Legacy eigentlich geblieben ist.
Well, I think that was a very sad moment in the black family or in our country when Martin Luther King was assassinated.
Klar, die Ermordung von Martin Luther King war ein trauriger Moment für unsere Gemeinschaft. Einer Menge Leute hat das sehr wehgetan. Aber ich denke auch, dass es uns wachgerüttelt hat. Es hat uns gezeigt, dass wir als Volk seine Bewegung weiterführen müssen. Ich denke schon, dass sich seitdem viel geändert hat. Doch es ist noch ein langer Weg und es gibt eine Menge Dinge, an denen wir arbeiten müssen, wenn wir die Black Lives Matter Bewegung, aber auch alle Bürger unterstützen wollen. Aber das ist ja auch das Smarte an Kings Bewegung. Auch wenn sie sich ursprünglich nur mit den Problemen der Schwarzen zu jener Zeit auseinandergesetzt hat, sie hat unsere Sichtweise auf alle Menschen geändert. Und deshalb wurde die Bewegung auch so stark, denn sie war gegen Ende multikulturell. Man kämpfte um Gerechtigkeit für alle Menschen. Und ich denke, das tun wir auch heute noch.
Basically at the end, but still fighting for human justice. And I think we're still trying to do it today.
Mitbestimmung, Mitverantwortung in den verschiedenen Bereichen unserer Gesellschaft wird eine bewegende Kraft der kommenden Jahre sein. Wir können nicht die perfekte Demokratie schaffen. Wir wollen eine Gesellschaft, die mehr Freiheit bietet und mehr Mitverantwortung fordert.
Anfang der 60er hat Willy Brandt Martin Luther King bei einem Besuch in Washington nach Berlin eingeladen. Im September 64 ist King der Einladung dann gefolgt und in die geteilte Stadt gereist. Wo er übrigens nicht nur im Westen gepredigt hat, sondern spontan rüber gemacht hat und in der Ostberliner Marienkirche eine bewegende Rede hielt. Es war ein Besuch, der einen nachhaltigen Eindruck in Berlin hinterlassen hat, findet auch Pastor Frank.
I think, you know, for me personally, I think that.
Ich persönlich glaube ja, dass sein Besuch in Berlin mit einer der Gründe ist, warum wir hier eine solche Diversität haben. Nicht, dass Berlin die einzige Stadt in Deutschland wäre, aber sie ist die größte mit so einer Diversität. Und ich glaube, das liegt daran, dass er mit den Leuten gesprochen hat. Aber auch für die Leute. Martin Luther King ging es nicht um Race. Natürlich war soziale Gerechtigkeit für das schwarze Amerika sein Thema. Aber er hat sich nicht nur darauf konzentriert. Er hat sich auf das Individuum konzentriert. Und das kann jede Hautfarbe haben. Er war ein Segen für Berlin und auch für mich. Deshalb gibt es so viel Diversität.
That right there placed a blessing for me here in Berlin. And I think this is why you see as much diversity as you see.
Für Frank Williams ist MLKs Fußabdruck in Berlin also immer noch sehr groß. Kein Wunder, dass er überall Plaketten dort hat anbringen lassen, wo MLK sich während seines Berlin-Besuchs damals aufgehalten hat. Zum Schluss verrät er mir noch, warum MLK ein persönliches Vorbild für ihn ist.
I liked how he was able to connect with the people.
Ich bewundere seine Fähigkeit, die Leute zu berühren. Das habe ich verinnerlicht, in Herz und Verstand. Und das wende ich auch an. Es ist die Sprache, die mein Leben und mein Werk gelingen lässt. Deshalb behalte ich ihn im Herzen, weil er die Leute mit seiner Sprache erreicht hat. Das zeichnet ihn aus. Weißt du, Martin Luther King war von einer Menge wichtiger Menschen umgeben, die ebenfalls hart für die Bewegung gearbeitet haben. Es war also nicht nur er allein, aber er war die Stimme, die die Menschen hörten. Zu ihm kamen sie, und so ist es auch hier in unserer Kirche. Es geht nicht um mich, auch wenn ich die Stimme bin. Es geht um uns alle und darum, die Menschen der Stadt Berlin zu erreichen. Und das gelingt uns.
Und zwar jeden Sonntagmittag in seiner alten Militärkirche in Dahlem. Im Gospel-Gottesdienst für jedermann. Rasse, Religion, scheißegal. Aber so tröstend das Schlusswort von Pastor Frank auch klang, die Probleme der schwarzen Gesellschaft sind nicht wirklich so viel weniger geworden seit jener schicksalshaften Nacht in Memphis. Ich bin jedenfalls erstaunt, wie wenig sich in manchen Aspekten getan hat oder wie regressiv sogar manche Entwicklungen verliefen. Ich will von Alois Prinz wissen, ob es ihm da genauso geht.
Völlig erstaunt. Es sind ja auch im Umkreis der Black Lives Matters Bewegung dann auch noch Leute zur Sprache gekommen, die noch in der Bewegung von Martin Luther King waren, die ja so Mitkämpfer waren und die dann in den Interviews auch sagten, es ist erschütternd, wie wenig sich da geändert hat. Polizeigewalt immer noch, in den Südstaaten immer noch, Restriktionen bei den Wahlen, möchte man nicht für möglich halten. Gegen Ende seines Lebens, in seinem letzten Buch, hat Martin Luther King ja auch sehr bedauert, dass zwar Gesetze geschaffen wurden, aber es versäumt wurde, die Durchsetzung dieser Gesetze auch zu organisieren. Also Gesetze sind da, es gibt die Civil Rights Act, es gibt die Voting Rights Act, aber trotzdem wurden die nie richtig durchgesetzt im Süden. Also das gibt es immer noch. Es ist immer noch so, dass in den Gefängnissen ein Großteil schwarzer Häftlinge ist. Es ist immer noch so, dass es Ghettos gibt. Es gibt immer noch so, dass in weißen Gegenden kein Schwarzer wohnen darf. Es ist immer noch so, dass Schwarze viel weniger verdienen als Weiße. Es gibt zwar symbolische Akte, mehr oder weniger. Es gibt viele bedeutende schwarze Männer wie Frauen im Sport, im Showbusiness, aber immer sofort. Aber das ist mehr die Spitze des Eisbergs. Vom Strukturellen her hat sich eigentlich sehr, sehr wenig geändert. Und ich bin gespannt, ob diese Bewegung, die ja schon so weit zurückreicht, irgendwann mal auch solche Fortschritte macht, dass wenigstens eine grundsätzliche Änderung vonstatten gehen kann.
Das ist der Moment, in dem wir in diesem Podcast mal kurz aus der launigen Erzählerrolle raustreten können. Wir hier im Team von Kiel Royal sind alle weiß. Die meisten meiner InterviewpartnerInnen sind weiß. Für uns alle ist das Erleben von Rassismus nur eine Fantasie. Wir können nur zuhören, uns erzählen lassen und zuhören. Im Idealfall daraus lernen. Denn es tritt ja leider oft der gegenteilige Effekt ein, wenn man zum Beispiel vom Sheriff vom Selma hört. Man denkt, boah, was für ein rassistischer Wichser und fühlt sich dann selber ein kleines bisschen besser. Dabei wäre es ja eher wichtig anzuerkennen, dass wir uns alle rassistisch verhalten. Gewollt wie ungewollt. Denn das sind Jahrhunderte alte Prägungen, die wir reproduzieren und fucking ungern zugeben. Und dem kommen wir natürlich letztlich nur mit Handeln bei. Aber vorher kommt, ich sag's nochmal, das Zuhören. und das Aushalten, ohne gleich zu denken oder zu sagen, nee, so bin ich nicht. Und auch mal aushalten, dass man vielleicht in Aspekten eben doch genauso ist. Und ich nehme mich da nicht aus. Also im Gegenteil, ich bin auch der Typ, der denkt, die anderen sind Rassisten. Und ich bin's nicht, ich bin cooler. Manchmal verhalte ich mich einfach nur wie ein Idiot. Zum Beispiel erkläre ich meiner koreanischen Bekannten die korrekte koreanische Aussprache von Wörtern. Manchmal denke ich auch schlecht über Typen mit anderer Hautfarbe, die vor meinem Späti rumlungern und frage mich, was machen die hier, was haben die vor? Manchmal höre ich Hip-Hop oder schaue die NBA und denke, ach, bin schon ganz schön cool mit den Blacks, oder? Ich muss gar nichts anders machen. Aber ja, schon der Gedanke ist rassistisch, denn ich behaupte ja auch nicht, boah, ich bin echt cool mit den Weißen. Zurück zu MLK. Wo man anknüpfen kann und sollte, ist das, was man für actual Gerechtigkeit und Gleichberechtigung tun kann. Rassismus bekämpfen, auch wenn es Nachteile hat. Auch wenn man vielleicht mal auf die Fresse bekommt. Und vermutlich müssen wir Weißbrote das sogar mehr als andere riskieren, weil wir ja auch jahrhundertelang von diesem System der Ausbeutung profitiert haben. Und bitte sagt jetzt keiner, ich komme aus Sachsen oder aus Bayern, die Leute haben sich auch schon oft über meinen Dialekt lustig gemacht. Das ist was ganz anderes. Okay, Preacher-Modus aus, Dozenten-Modus an. Wenn ihr ein paar Bücher über das Thema lesen wollt und mehr Wissen dazu sammeln, vielleicht sogar Aufklärung, dann vielleicht diese hier. Die soll ich euch von Nils und der Redaktion wärmstens ans Herz legen. Ich selbst fange auch gleich mal damit an. Tupoka Oget, Exit Racism, Rassismus kritisch denken lernen. Alice Hasters, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Rennie Addo Lodge, warum ich nicht länger mit Weißen über Hautfarbe spreche. Michelle Abdullahi, Deutschland schafft mich. Und Gegen den Hass von Caroline Emke. Ich frage Alois Prinz, ob er noch Chancen sieht, ob wir das Ruder nochmal rumreißen können, ob wir Martin Luther King noch irgendwie und irgendwann gerecht werden können.
Ich bin da von seinem Optimismus ziemlich angesteckt und es liegt ja irgendwie auch in meiner Natur. Ich bin auch überzeugt davon, was er sagt. Solche Veränderungen kann man durch zweierlei herstellen, einmal durch Gesetze, aber andererseits müssen sich die Menschen irgendwie ändern. Und Menschen ändern sich auch nur durch Bildung, durch Kultur. Es gibt ja auch, wie er sagt, eine moralische Pflicht zur Intelligenz. Ein sehr schöner Ausdruck ist, ich würde sagen, eine moralische Verpflichtung zur Bildung, um Vorurteile abzubauen. Weil oft denkt man, sowas wäre in der Natur der Sache, dass Schwarz und Weiß nicht zusammenpassen. Aber es sind natürlich nur Vorurteile, es sind Vorurteile. Und Vorurteile sind manchmal sehr stark. Um die abzubauen, dauert es sehr lange. Aber das ist eine Aufgabe der Bildung, es ist eine Aufgabe der Schulen, es ist eine Aufgabe der Universitäten. Auch der breiten Bildung, solche Vorurteile abzubauen. Und die Vorurteile, die ziehen sich durch die ganze amerikanische Geschichte. Da haben nicht nur Wissenschaftler daran mitgearbeitet, auch die Kirchen haben mitgearbeitet, um das zu manifestieren und zu zementieren und Politiker. Und es ist eine ganz langwierige Arbeit, das aus den Köpfen der Leute wieder rauszubringen. Aber es ist eine Arbeit, die sich wirklich lohnt. Aber ich sehe keine andere Chance, als das durch Bildung, durch Öffentlichkeitsarbeit, auch in den Medien, irgendwie zu schaffen, dass man diese Vorurteile, die in den Köpfen der Leute sind, irgendwie aus denen rausbringt. Aber ich mache mir jetzt keine Hoffnung, dass es von heute auf morgen geschieht, natürlich nicht. Aber es ist ein langwieriger Prozess, aber man weiß ungefähr, welche Richtung er einschlagen muss.
Okay, gut, Herr Prinz, das war schön. Mir auch sehr Spaß gemacht. Ging länger, als ich dachte, aber ja, könnte noch 2 Stunden gehen, aber.
Ja, das ist wirklich ein Thema, über das kann man sich lange, weil es so viele Nuancen und so viele Facetten hat.
MLK sagt, es bestehe eine, ich zitiere, moralische Pflicht zur Intelligenz. Das klingt einleuchtend und gleichzeitig unendlich schwierig. Aber hat ja niemand gesagt, dass es einfach ist. Wir waren uns nicht ganz sicher, ob es wirklich so gut funktionieren würde, hier bei Kill Royale über Martin Luther King zu sprechen. Aber auch dank Alois Prinz und Pastor Frank Williams wissen wir jetzt, es ist immer gut, über MLK zu sprechen. Wir hören uns in der nächsten Folge zum großen Staffelfinale mit König und Pharao Ramses III. Und seiner Anklage aus dem Ruhr-Jenseits. Macht euch auf jeden Fall auf ein grande Finale gefasst. Hier bei Kill Royal, dem Podcast, in dem gekrönte Köpfe rollen.
Royal ist ein Podcast von Zebra AudioNet. Recherche, Interviews und Moderation Bernie Meyer. Recherche und Buch Nils Bokelberg. Sprecher Alexander Prinz Osei. Unser Titelsong ist Easy Way Out von Roosevelt. Kill Royal wird produziert von Pool Artists.
Abend, Tim.
Buonasera, David.
Mal wieder spät geworden.
Oh ja.
Kinder im Bett.
Kinder sind aber im Bett, ja.
Ja,
Frau
bei
auch.
Mir auch. Sehr schön. Das ist dann unsere Podcast-Zeit. 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Das ist das Erfolgsbuch aus deiner Feder. Du bist hier der Rennradfahrer und Experte von uns beiden.
Und du bist der absolute Laie.
Das hätte ich jetzt ein bisschen freundlicher formuliert, aber in der Sache korrekt.
So sind wir.
Die Kompaktkurbel unter den Podcasts gelingt uns meistens nicht mit langen Episodenzeiten, aber unsere HörerInnen wissen es zu schätzen. 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss, von dem inzwischen auch mit einem anderen Rennradwerk Spiegel-Bestseller-Autoren Tim Farin und meiner Wenigkeit
David Karsten.
Ja, genau.
Hört doch einfach mal rein, Leute.
Hört doch mal rein, Leute. Alter.
Ciao.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.